Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Liebe Anouk Braune, ich bin ganz begeistert, dass wir uns wiedergefunden haben in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen, Claudia. Ja, super schön, dass nach dem DHV wir uns jetzt doch wieder mal begegnen auf so eine schöne Art.
Genau, daher kennen wir uns auch, also für die Zuhörer, Zuschauer. Der DHV, der Deutschen Reiseverband, sitzt in Berlin, Verband für die Touristik und ja, da hast du an, ich glaube, die Events ordentlich unterstützt in der Organisation und Planung und auch da fand ich schon sozusagen die Chemie sehr stimmig und dann habe ich dich von der Ferne immer beobachtet in LinkedIn und Co. und dachte, jetzt wird's mal Zeit, weil du auch ganz spannende Sachen machst. Du bist Founder von Natural Networks, CEO, also in persona und machst ganz spannende Sachen, weil du auch einen tollen Weg gegangen bist, weil DHV ist ja eins, Hospitality ist das andere. Du hast im Hyatt und im Robinson Club, habe ich gesehen, auch nochmal ein bisschen gestalkt und sogar im Burj Al Arab. Das heißt, du hast schon Service in dir, und bist dann aber eine ganz andere Reise gegangen, die ich eben sehr besonders finde. Und vielleicht, ja, gibst du einfach nochmal so ein kleines Kurzresümee und kleinen Abriss, was Anouk dann eigentlich so gemacht hat. Und auch gerade für die, die dich ja kennen und vielleicht gar nicht so tief dich sozusagen begleitet haben, gerade jetzt, wie ich das irgendwie in einem Auge immer wahrgenommen habe.
Ja, super gerne. Also genau, ich habe meine Karriere begonnen als Concierge und habe da für die Scheich-Familie in Dubai arbeiten dürfen, in Burj Al Arab, und habe gelernt, würde ich sagen, ein intuitiver Gastgeber zu sein. Und bin dann
Das intuitiver Gastgeber, das muss man schon mal festhalten. Ja.
Das merke ich jetzt auch noch durchgezogen. Ich bin dann von Dubai nach Düsseldorf zur Hyatt Regency Familie gewechselt, was auch unfassbar toll war, war im Robinson und bin dann nach Berlin, habe für die Titanic Hotels da das Flagship an der Chausseestraße eröffnet als Concierge. Und was mich immer angetrieben hat, ist so dieses Erlebnisse schaffen für Menschen und auf der anderen Seite zu beobachten, was brauchen Leute denn eigentlich, um sich gut zu fühlen? Und wenn man dann erstmal in Berlin ist, bin ich natürlich in diese Innovationsbubble gerutscht und habe dann bei Factory Berlin gearbeitet. Das war damals noch Europas größter Innovationscampus und war da verantwortlich auch erstmal wieder für Events und habe mich dann aber weiterentwickelt in die Rolle Chief of Staff, was eigentlich bedeutet, schon so das operative Geschäft zu leiten. Also wie müssen Räume aussehen, damit Leute sich begegnen? Was für Mechanismen, also was für Events brauchst du, damit Leute zusammenarbeiten und im Endeffekt Innovation entsteht? Und das fand ich super faszinierend. Diese Verbindung aus, du musst trotzdem ein guter Gastgeber sein, du musst eine coole Infrastruktur bieten, damit die Leute arbeiten können und du musst die Leute irgendwie zusammenbringen. Also es gibt nichts Cooleres, als wenn du Leute zusammenbringst, die sich im normalen Alltag nie getroffen hätten und dann entsteht aber was ganz Besonderes daraus.
Und das ist, glaube ich, auch das, was uns total, also da geht ja auch mein Herz auf, wie du es beschreibst, weil ich sag mal, für die ja von Netzwerkstatt kennen, das ist ja auch ein Stück weit, also vielleicht anders, aber dennoch Raum für Begegnung, also ein Eventformat übrigens für die Zuhörer und Zuschauer, was ich seit 10 Jahren mit einem tollen Team organisiere. Und da sind 2-mal im Jahr sind wir da bei unterschiedlichen Gastgebern und sehen auch zu, unterschiedliche, auch fremde Menschen miteinander im Austausch zu bringen, nah und fokussiert, aber auch zu bestimmten Themen, die der Gastgeber eben stellt. Ja. Das ist vielleicht auch für dich nochmal zur Erinnerung. Deswegen related das gerade total cool. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das auch so dein, das Thema ist. Wunderbar. Okay, und was hast du, wenn man da jetzt mal kurz reingeht, was ist denn das? Was hast du da mitgenommen, vielleicht auch konkret an Dingen, was macht es denn aus? Und das ist wahrscheinlich auch der nächste Schritt zu deiner nächsten Reise, ne?
Ja, ich glaube, das ist total unterschiedlich. Also man hat natürlich häufig diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, ist ja das, wo meistens das Schöne passiert, die Magie, die Innovation, die Kollaboration. Und da ist es dann wirklich unterschiedlich. Also ich habe mir 60 Innovationshubs in Europa angeschaut,
Wahnsinn.
Interviews geführt, Daten gesammelt. Und es kommt am Ende immer darauf an, in was für einem Ökosystem befindest du dich? Also genau wie die DEV-Netzwerkstatt. Ihr wechselt ja von Unternehmen zu Gastgeberunternehmen. Und ihr befindet euch immer in einem anderen Ökosystem und schaut dann, was sind so die Stärken, was brauchen die Leute da? Und daraus entsteht es ja dann. Also ich würde sagen, es gibt nie so dieses Silver Bullet. Ich überlege gerade den deutschen Begriff, aber es gibt nie eine Antwort auf diese Frage, sondern dass es steht immer ganz arg in Abhängigkeit mit, wer ist dabei? Was sind die Herausforderungen in dem Ökosystem? Was sind die Chancen und Stärken? Aber was ich gelernt habe, und deswegen sage ich immer, ich bin jetzt ein Placemaker, bedeutet einfach, das ist systemisches Denken im Immobilienbereich. Also du brauchst ein gutes Design, du brauchst eine gute Infrastruktur, du brauchst die richtigen Leute, vor allem brauchst du alle 5 Stakeholder, die dazugehören. Also du brauchst Investoren, du brauchst Regierungsmitarbeiter, du brauchst junge Talente, du brauchst Akademia. Und du brauchst Corporates, die eben das Geschäft mitbringen. Und wenn du diese 5 Leute zusammenbringst in einen Raum, der ja das richtige Sein, die richtige Infrastruktur und die richtigen Events und Mechanismen hat, um die Leute zusammenzubringen, dann entsteht Innovation und Kollaboration. Das ist das, was ich jetzt gerade mache.
Aber ist es nicht auch eine Art, wie Menschen dann aufeinandertreffen? Also ist es ja, also ich verstehe Architektur, auch Infrastruktur, auch die unterschiedlichen Typen Menschen. Aber dann ist es ja sozusagen, wie kommen die zusammen? Ich finde, das ist halt auch so mein Learning, dass es auch toll ist. Ich sag mal, wir kommen ja in einen Raum und haben oftmals Vorbehalte. Daran können wir ja gar nichts ändern, weil wir so ticken, wie wir ticken. Das ist halt Mensch. Und um diese zum Beispiel auch möglichst klein zu halten, ist bei der DEA von der Zerstadt als Beispiel eben diese Interaktion auch so wichtig, dass man gar nicht in diese Lay-Back-Stuhleinheit kommt und permanent irgendwie das Hirn be- und verurteilen lässt, was da jetzt gerade abläuft, sondern sich engagiert, mittendrin ist. Und ist das auch deine Erfahrung oder ist das, wie würdest du es beschreiben?
Auch da ist das wieder ein Zusammenspiel. Stell dir mal vor, ihr kommt mit der DRV-Netzwerkstatt in einen Raum, der ist riesengroß, der ist eigentlich für 200 Leute ausgelegt, ihr seid, weiß ich nicht, 50, weil das ein cooler Workshop sein soll. Es ist überall Marmor, du hast steriles Mobiliar. Dann ist natürlich die Stimmung eine ganz anders, als wenn du in einen Raum kommst und das ist, die besten Partys sind die Küchenpartys und die besten Interaktionen hast du in Küchenpartys. Warum? Weil das Design, alles ist cozy, du hast schon mal so diese Umgebung ist schon mal der Rahmen, dass du dich wohlfühlst. Und dann definitiv brauchst du, was du gerade beschrieben hast, so einen Moderator. Jemanden, der dafür sorgt, dass die Leute miteinander interagieren. Weil wir gehen immer davon aus, wenn man Leute in einen Raum sperrt, da passiert schon irgendwas. Das ist aber gar nicht so. Du brauchst schon irgendwie immer so Impulsgeber, die dafür sorgen, dass die Leute miteinander interagieren. Und auch nicht jeder von uns ist so extrovertiert wie wir beide, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, uns fällt es schon mittlerweile leicht, Leute anzusprechen, in Konversationen zu kommen. Da gibt es unterschiedliche Menschen, die das nicht so gut können. Und da kommt dann das, was du sagst, die Interaktion wird immer durch einen Impuls angestoßen. Und dann ist die Frage, was ist der richtige Impuls?
Okay, ja, spannend. Placemaking ist ja so das Stichwort. Das war für mich auch neu, als wir den ersten Austausch hatten. Und ich finde es gerade so super treffend, weil das ist ja genau das ist, in einem Wort, was du machst und wie du es gerade beschrieben hast. Wie darf man sich jetzt dein Geschäft vorstellen? Also du korrelierst wahrscheinlich, nicht korrelierst, sondern du kooperierst mit Firmen wie Coworking Places oder ich sag mal, ich überlege gerade, ob es noch andere Einheiten gibt, aber Coworking fällt mir natürlich als erstes ein, die sowas natürlich brauchen, ne? Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Einheiten. Wie sieht dein Business sozusagen aus? Magst du da kurz einen Einblick geben?
Ja, also Coworking Spaces sind in jedem Fall auch große Abnehmer meiner Beratungsleistung. Dann gibt es natürlich Innovationszentren, die sind nochmal ein bisschen anders. Die sind viel größer. Also in Zürich zum Beispiel sind das jetzt 70 Hektar Land, von denen wir sprechen.
Wow.
So groß sind Coworking Spaces in der Regel nicht. Und dann hast du aber natürlich auch große Unternehmen. Also wenn du dir vorstellst, in der Schweiz gibt es große Pharmaunternehmen, die haben große Gebäude, die waren vorher Büros. Und jetzt merken wir ja, Büros und die Flächen, die wir haben, das macht irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Und dann kommt die Frage, was machen wir denn damit? Und das ist dann eine Konversation, wo ich dann oft mit reingeholt werde und sage, was machen wir denn mit den leerstehenden Büroflächen? weil so ein Coworking Space muss nicht immer von vielen Leuten gestartet werden. Das kann auch eine einzelne Firma sein, die sagt, ich habe die Fläche, lass uns mal schauen, was wir machen können. Und das ist dann meistens der Einstieg in die Gespräche, die ich habe.
Ja, weil du vorhin erwähnt hattest, dass du auch in Hamburg gewohnt hast, warst du an dieser Crossing, hast du warst du mal im Crossing im Gebäude bei Xing, also der ehemals Xing.
Leider nicht.
Das ist ja auch sozusagen so ein Riesen-Space, der da komplett umgestaltet wurde, ne? Okay, verstehe. Das heißt also sowohl Corporates als auch Innovationseinheiten, Institutionen als auch Coworking, das sind so drei Säulen, sag ich mal.
Also im Prinzip alle Säulen, die auch Hotels. Also ich glaube auch ein Hotel jetzt gerade während Corona und die Art, wie wir schlafen wollen und wie wir uns begegnen wollen, ist immer anders. Und auch Hotels haben natürlich die großen Lobbybereiche. Das sind ja oftmals total große verschwendete Flächen, weil da nichts passiert. Und auch das ist natürlich, da ist unfassbar viel Potenzial. Restaurants sind auch Begegnungsstätten. Gerade die ganzen Erdgeschossflächen, ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber in Zürich stehen sehr, sehr viele Erdgeschossflächen gerade leer, weil der Retail natürlich so ein bisschen wegstirbt. Und auch da ist dann die Stadt, die sagt, was machen wir denn? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, Placemaking zu betreiben. Und Placemaking kommt ja eigentlich aus dem öffentlichen Bereich. Also früher hat man Placemaking nur genutzt im Zusammenhang, wie man öffentliche Räume nutzt, damit alle Bürger diese richtig nutzen, damit die belebt sind und angenommen werden.
Und dann genau, um das mal nochmal auf den Punkt zu bringen, das heißt, Placemaking ist für dich, oder ist nicht nur für dich, sondern gilt als jemanden Gestalter, der es so entwickelt, dass die Menschen dort leben, egal ob privat oder geschäftlich, sondern dass sie sich wohlfühlen, dass dieser Raum, den du da kreierst, belebt wird. Ist das richtig?
Genau, ist eigentlich eine Methode, die in den 80ern in den Niederlanden entstanden ist, die man nutzt, um, wie du richtig sagst, Begegnungsflächen zu schaffen.
Und wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zum Vertrieb, weil ich finde das gar nicht so, also ich habe jetzt mit Immobilienbereich aber auch nicht so viel zu tun, oder beziehungsweise mit ja, Placemaking insgesamt in der Vergangenheit nicht so viel zu tun gehabt, aber ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, Vertrieb zu machen, weil du musst dich ja schon in dieser, ja, auf der einen Seite in der Szene tummeln, also wenn ich jetzt mal so in Richtung Coworking gehe oder auch Innovationsbubble irgendwo tummeln, gleichzeitig die Corporates, der kann ja alles und nichts, kann ja den Demand haben, ne? Also wie sorgst du für deinen Vertrieb?
Ja, witzigerweise, ich komme aus dem Community Building und das ist genau auch mein Vertriebsansatz. Also ich bin jetzt seit einem Jahr in der Schweiz und ich bin jeden zweiten Abend auf einer Veranstaltung. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Gerade als neuer Züricherin, würde ich sagen, ist es schon notwendig, das zu tun. Und LinkedIn. Also ich schreibe keine E-Mails. Null. Ich schreibe null E-Mails. Alles läuft über
Aber schon in
LinkedIn.
der Kommunikation mit deinem Kunden grundsätzlich, oder?
Naja, tatsächlich teilweise auch nur über LinkedIn. Also es ist wirklich so, dass ich kaum E-Mails schreibe, sondern alles passiert bei mir über LinkedIn.
Witzig.
Ja, und da muss ich sagen, der beste Vertriebskanal für mich ist LinkedIn Posts. Ich poste sehr viel. Es hat ein bisschen Überwindung gekostet am Anfang. Aber da kamen bisher alle meine Anfragen rüber.
Aber ist echt. Das ist interessant. Und was für eine Posting-Strategie hast du dann? Also, es gibt ja sozusagen sich nur über das Fach auszutauschen. Es gibt natürlich auch das vom Leben zu erzählen, auch Privatbusiness. Also, wie hast du das für dich definiert?
Tatsächlich eher nur auf den Fokus Placemaking. Also ich sehe natürlich, dass die Leute, die am meisten erfolgreich sind, die machen dieses Personal Self-Promotion. Das bin ich nicht. Das kann ich nicht und da fühle ich mich total unwohl. Aber ich teile unfassbar gerne die ganzen Learnings, die ich gemacht habe auf der Reise. Also die ganzen Daten, die ich gesammelt habe. Natürlich eher als Text und Geschichte verpackt, als jetzt langweilig Daten runterzuhauen. Das würden die Leute wahrscheinlich auch mögen. Das finde ich aber persönlich langweilig. Aber es geht schon so ein bisschen, dieses Wissen zu teilen und so das Interesse anzufüttern, weil oftmals den Leuten, also ich glaube, eine wichtige Zahl ist, 42% der ganzen Coworking- und Innovationsspaces in Europa sind profitabel. Der Rest ist defizitär unterwegs.
Wahnsinn.
Und ich glaube, das ist erstmal gut, darüber zu sprechen, weil oft fühlt man sich alleine im Boot und das ist man gar nicht. Also es ist halt unfassbar schwierig, die eigenen Flächen nur über Mieteinnahmen zu finanzieren und zu monetarisieren. Und da wollte ich die Konversation so ein bisschen anstoßen und dann auch wirklich, was kann man denn machen? Und da geht es wirklich auch wieder um Impulse, also den Leuten zu sagen, was kann ich denn machen?
Und woran liegt das, dass, also ich sag mal so, es oder liegt ja jetzt auf der Hand, dass man sagt, okay, die Mieteinnahmen reichen nicht, aber was ist denn andersrum bei denen, wo es klappt, was machen die anders?
Die haben, glaube ich, verstanden, dass es zum einen natürlich ein Real Estate Case ist, also ein Immobilien Case, aber zum anderen haben die Möglichkeiten gefunden, sich zu, also ja, ihre Einkommen zu diversifizieren. Also das bedeutet, sie machen Venture Studios, Memberships machen alle, aber sie haben verstanden, dass eigentlich solche Flächen mehrdimensional sind. Also dass man Services obendrauf legen kann, die bezahlt werden müssen. Stell dir vor, in einem Coworking Space, jedes Startup, was reinkommt, gibt ein paar Prozent ab, wenn es gegründet wird, weil die Investoren und die Mentoren kamen alle über den Coworking Space. In dem Moment, in dem du ein Unicorn drin hast, was total durch die Decke geht, hast du an dem ganzen Konzept Miterfolg. Und das ist natürlich eine smarte Art und Weise, das zu tun. Und ein Space, der das gut macht, ist zum Beispiel Station F in Paris. Die haben das verstanden.
Station F in Paris, guck an, die kannte ich auch noch nicht. Okay, und sind die da allein auf der Flur oder gibt es andere, ich sag mal, Erfolgskonzepte, wo das auch nochmal spannend ist, drauf zu schauen?
Ja, also es gibt natürlich noch andere super spannende Konzepte. Blocks Hub in Kopenhagen ist einer, der wird von der dänischen Krone mitfinanziert. Und die haben verstanden, dass dieser Ort, es geht da gar nicht so rum, die Fläche hochprofitabel zu machen, sondern eher, was da rauskommt. Also was für einen Mehrwert bringen die ganzen Startups, die sie da kreieren, in der Stadt? Und darüber messen sie den Erfolg.
Und hast du ein Beispiel gerade auf Lager, was da für einen Mehrwert geschaffen wird?
Die haben zum Beispiel da, wo Blocks Hub selber sitzt, die haben das ganze Quartier aufgewertet. Die haben damals das Gebäude aufgenommen und da war das noch gar nicht so der beliebte Ort. Und durch die Gastronomie, die sie unten reingepackt haben, die Events, die sie auch in den öffentlichen Flächen draußen gemacht haben, hat das Quartier aufgewertet. Das heißt, der ganze Bezirk ist viel, viel mehr wert, als er vorher war.
Spannend. Okay. Und nochmal zu dieser, ich sag mal, zu diesen unfassbaren, tollen Erfahrungen, die du ja gemacht haben musst, indem du gereist bist, also die dir alle angeschaut hast. Wie viel waren das noch?
60.
60, und europaweit dann, oder?
Europaweit, genau, ja.
Und wie bist du da vorgegangen, beziehungsweise hast du, also wolltest du von vornherein so eine Grundtour machen und dann hast du dir die Research ein bisschen gemacht und hast in jeder Stadt dann dir zwei, drei rausgesucht und bist dann auf die zugegangen, hast gesagt, so, ich möchte euch mal besuchen, möchte mal ein paar Insights oder
Genau.
wie? Okay, alles klar.
Also ich habe schon Recherche betrieben, die Leute angeschrieben. Mir war auch ganz wichtig, mit den Städten jeweils zu sprechen. Also ich habe jeweils verantwortlich aus den Städten an, weil mir eben schon bei Factory klar geworden ist, dass wenn man das als Standalone-Lösung sieht, wird das Konzept niemals aufgehen. Man muss sich wirklich immer als Teil des Ökosystems sehen. Und da war für mich spannend zu verstehen, wie sehen die Städte diese Orte? Wie bringen die sich ein? Und da war ein Beispiel in Madrid zum Beispiel, da hat die Stadt einen Innovationsort in den kriminellsten Standort der Stadt gepackt, mit der
Wow.
höchsten Arbeitslosenrate. Und die Idee war, dass man da über Food Innovation spricht und die ganzen jungen Leute kostenfrei einlädt, um denen zu zeigen, welche Möglichkeiten aus der Armut und aus der Kriminalität kann man denn haben. Und das hat super gut funktioniert. Das war jetzt vielleicht nicht der inspirierendste Ort für Innovatoren, wie wir es jetzt zum Beispiel aus Factory Berlin kennen, oder aus Switzerland Innovation. Aber es war ein Ort, der dafür gesorgt hat, dass weniger Leute arbeitslos waren, dass mehr junge Leute sich für Food-Innovation interessiert haben, was auch ein totales Thema in Madrid ist. Und das fand ich super spannend.
Dann hast du ja im Grunde, ja, bildest du damit ja so ein kleines Dorf oder so ein kleines Ökosystem in einer Stadt sozusagen. Da hast du eigentlich ganz anderen, also es ist ja eine komplett andere Perspektive, weil du ja, weil das mehr Einfluss nimmst auf deine Umgebung, als jetzt nur ein, ich nenne es jetzt mal Coworking oder so zu betreiben. Das ist ja, da muss man erstmal irgendwie hinkommen, dass man so weit auch denkt, ne, oder dass man auf diese Idee kommt, das auszuweiten.
Ja, absolut. Also ich glaube, das haben einige verstanden. Zürich hat das auch gemacht. Das war in einem alten, Zürich West heißt das, war ein altes Industriegebiet. Und da haben sie auch so einen Innovationscampus hingesetzt, die ETH, da heißt der Techno Campus, Technopark. Und da auch. Das ist jetzt ein durchmischtes Quartier mittlerweile, wo Leute leben und arbeiten und noch ein bisschen Industrie, aber nicht mehr 100%. Und das hat einen totalen Mehrwert für die Region geboten. Und das sieht man jetzt Gott sei Dank immer mehr. Und auch bei Coworking Spaces habe ich das Gefühl, dass sie jetzt verstanden haben, es reicht nicht, Tische anzubieten, sondern da muss schon mehr sein. Also die fangen jetzt wirklich, wie aus der Hospitality denkend, mehr an Services zu denken. Du siehst immer mehr, dass Community Manager nicht mehr Community Manager heißen, sondern Concierges. Was ich total smart finde. Aber das hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis die Leute dahin kommen, um das zu verstehen.
Ja, und ich glaube, das war, wenn ich bin auch unwahrscheinlich gerne in Coworking Spaces, und da ist ja auch irre, ist es ja super unterschiedlich, einfach auch wahnsinnig, ne? Und wenn du, und ich glaube, das, was oftmals Spaces richtig gemacht haben, ist, wenn sie sich darum gekümmert haben, nämlich um das Wohlbefinden, im Grunde wie eigentlich in einer Company, das Wohlbefinden des der einzelnen Kunden, wenn du so willst, oder Mitglieder. Und da gab es halt auch super Unterschiede, ne? Die dafür gesorgt haben, dass da halt auch zusätzlich noch was stattgefunden hat, oder die einfach nur, ich sag mal, den Space zur Verfügung gestellt haben. Und wo würdest du sagen, also du hattest schon SpaceF irgendwie erwähnt in Paris, die das, also die zumindest dieses Thema Venture Capital noch irgendwie verstanden haben, aber wo würdest du sagen, welcher Space ist, da ist es total rund. Also wo müsste man mal hingehen, um das zu erkunden oder zu entdecken?
Ja, also ich glaube, so den perfekten Ort, glaube ich, gibt es nicht.
Den gestaltest
Aber
du dann irgendwann, oder?
hoffentlich, ja. Das zumindest der Plan. Nein, aber ich würde sagen, Second Home in Lissabon hat gestartet als Coworking Space. Und die sind aber mittlerweile so das Launchpad für Expats, für alle Leute, die aus dem Ausland kommen, aber kein Spanisch können. Spanisch auch nicht, aber im besten Fall Portugiesisch. Genau, und die kommen dahin und die haben eine unfassbar starke Community gebaut. Also die Leute, da war so viel. So viel gute Laune, so ein guter Vibe. Wir sind da reingekommen und alle Leute wollten sich unterhalten und austauschen. Du hast gemerkt, dass sie einfach geschafft haben, dass dieses Netzwerk über die professionellen Ebene hinausgewachsen ist und dass jetzt eher Freundschaften auch sind, die dort entstehen. Und dann
Cool.
würde ich sagen, dann hast du verstanden, eine Community zu bauen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Norsken in Stockholm. Die haben unfassbar schöne Spaces gebaut. Also ganz, ganz tolle Orte zum Arbeiten. Die machen tolle Events. Und auch die haben verstanden, dass sie erst anfangen, Relationship, also Verbindung freundschaftlicher Art zu bauen. Und dann kommt die professionelle Ebene obendrauf. Es gibt noch einen Space in Zürich, die heißen Tada Coworking. Und die machen Kita plus Coworking. Das heißt, beruflich eingebundene Eltern hast du die Möglichkeit, trotzdem dein Kind unten kurz in der Kita abzugeben und dann voll fokussiert 3 Stunden zu arbeiten oder 4 oder 5, je nachdem. Und die verbinden das auch ganz toll. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Beispiele da draußen, die man sich anschauen kann und sollte, wenn man im Immobilienbereich unterwegs ist hier.
Ja. Gibt es da eigentlich irgendwo eine Liste oder so, die wir vielleicht in den Shownotes irgendwie dann verlinken können?
Gibt es
Das
nicht? Man kann
ist
natürlich
nicht.
auf LinkedIn sich meine Posts anschauen.
Ah, sehr gut, ja, das machen wir sofort.
Vertrieb. Da freue ich mich auf eine Konversation. Aber eine Liste oder die ganzen Daten, die ich gesammelt habe, gibt es nicht. Einfach, weil das natürlich jetzt so ein bisschen der Wissensschatz ist, auf dem ich meine ganze Arbeit aufbaue.
Hätte ja sein können, dass du auch auf irgendwas zurückgreifst oder so, aber nee, so umso besser. Ich unterstütze ja auch gern deinen Vertrieb. Apropos, was ist denn sozusagen dein Vertriebshack? Was würdest du, also ich meine, weil ich finde es schon beachtlich, auch welchen Weg du gegangen bist, und das ist ja eine, Placemaking ist ja nicht, das kennt nicht jeder. Man muss eine gewisse Offenheit mitbringen, und auch wertschätzen, dass du, und da bin ich mir sicher, diese intuitive, was du vorhin gesagt hast, intuitive Gastgebertum oder diese Intuition auch hast, Dinge zusammenzubringen. Ne? Da braucht es nämlich einfach auch ein komplexes und vernetztes Denken. Und das muss man ja auch erstmal sehen, dass das jemand hat. Und dann, also und überhaupt wachsam sein für, dass sowas existiert und dass es einen Mehrwert bietet, weil viele ticken ja gar nicht so. Deswegen bin ich gespannt, was du, was dein Vertriebsweg ist. Aber vielleicht hast du es ja auch schon mit dem Netzwerken geteilt.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Netzwerken ist wichtig, aber vor allen Dingen das Follow-up. Ich kann mal sagen, also als junge Dame im Immobilienbereich ist nicht leicht, ohne jetzt jammernd klingen zu wollen, das ist wirklich eine Herausforderung und da ernst genommen zu werden. Und ich glaube, dass mein Vertriebshack wirklich ist, ich habe viel Zeit und Geld investiert, mir das Ganze anzueignen. Und ich glaube, zum anderen dieses Relationship Building. Also am Anfang, mein größter Fuck-up, glaube ich, im Vertrieb war am Anfang, dass ich immer total forsch und fordernd war. Also direkt in, das kann ich dir geben, das kann ich dir verkaufen. Und habe dann immer so gemerkt, ja, danke, nein. Und was ich lernen musste, ist halt dieses, du brauchst halt wirklich, du gehst Kaffee trinken, du gehst essen, du fütterst ein bisschen Wissen an, du teilst kostenfrei ein bisschen deine Expertise und erst dann kommt es zum Geschäft. Also wirklich dieses Vertrauen aufbauen, ein bisschen Wissen umsonst rausgeben und dann kommt es zur Kollaboration. Und das ist eigentlich, hätte das auch intuitiv sein müssen für mich, weil ich komme aus dem Community Building, aber mir war das nicht so klar. Und als Neuunternehmerin im Vertrieb wollte ich dann natürlich ganz schnell tolle Ziele erreichen und musste erst lernen, dass es wirklich darum geht, Verbindungen aufzubauen. Auch wenn man jeden zweiten Abend auf eine Veranstaltung geht, dann verbündet man sich auf LinkedIn. Und das, was häufig passiert, ist, man hört nie wieder was von dem anderen. Und ich glaube, mein Hack ist da wirklich dieses Follow-up. Also es reicht nicht, sich mit Leuten vernetzt zu haben. Es reicht nicht, einmal dann einen Termin gehabt zu haben, sondern immer wieder an die Leute denken. Wenn ich einen coolen Post auf LinkedIn sehe, schicke ich manchmal Leuten den und sage, guck mal, da habe ich an dich gedacht. Ich bin in der Stadt, lass uns treffen. Immer wieder Kontakt aufbauen und nicht direkt mit dem Gedanken, Geld zu verdienen, sondern wirklich dieses genuinely, also dieses wirklich Interesse daran, eine Verbindung aufzubauen.
Ja, auch einen wahrhaftigen Mehrwert schaffen zu wollen und eben die Relation auf den Podest zu stellen, ne? Weil, also die Verbindung, die Beziehung, das Mögen, das Mehrwert schaffen wollen, so klingt das für mich, weil irgendwie irgendwas daraus entsteht, gar nicht unbedingt vielleicht immer monetär und als Auftrag, sondern die Vernetzung, wo du dann halt auch sagen kannst, Mensch, ihr kommt mal zusammen oder verbindet euch mal, weil ich glaube, ihr habt da richtig einen guten Mehrwert zu schaffen untereinander. Also so dieses Mitdenken, ne, und dieses komplexe Denken. Schön.
Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist es nämlich, es geht gar nicht um Verkaufen, sondern eher um Mehrwert schaffen. Und das war auch der Grund, warum ich Natural Networks angefangen habe, ist wirklich so positiven Einfluss haben, weil ich glaube, es muss diese Orte geben und ich glaube wirklich oder ich hoffe auf eine Zukunft, wo es mehr um Communities geht und um echte. Ich weiß, jeder schreibt sich gerade Community auf die Fahne und das ist leider ein total inflationär genutztes Wort. Aber ich glaube wirklich an die Macht von Community und an das Zusammenspiel von Leuten. Und deshalb ist es mir wirklich wichtig, dass es solche Orte gibt.
Schön. Das hört sich irgendwie fast nach einem Schlusswort an. Wenn ich jetzt auch auf die Zeit schaue. Ja, spannend. Also und ich habe gerade auch nochmal das Natural Networks als Name, finde ich auch schön. Das war mir gar nicht, ach, das hatte ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber das betont einfach nochmal das natürliche Netzwerken eben.
Ja, genau.
Und das unterstützt letztendlich das, was du gerade beschrieben hast.
Genau, darum geht's. Ja.
Na, cool. Anouk, vielen, vielen Dank.
Claudia, ich danke dir. Das war richtig schön. Ich höre dich nicht.
Bist du wieder da?
Ja. Vor lauter Schreck das Mikro ausgestellt.
Ich bin hier irgendwie scheinbar an irgendwas gekommen. So, das muss er nochmal schneiden. Wir haben heute Schnittwettbewerb heute. Anouk, es war mir eine Riesenfreude. Vielen, vielen Dank. Wir dürfen unbedingt weiter netzwerken zusammen. Natürlich netzwerken. Ich freue mich total drauf. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, dass genau die richtigen Menschen, die richtigen Firmen und auch mit dem richtigen Mindset, mit den tollsten Projekten auf dich zukommen und du das paradiesischste Placemaking machen kannst, was du dir vorstellst.
Ich auch. Also du bist die Erste, die auf der Gästeliste steht, wenn dann
Ah!
die steht. Dankeschön,
Yay!
Claudia. Das war
Danke
toll.
dir. Super. Dann liebe Grüße nach Zürich.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.